Gut, nachher gehen wir weiter bei unserem Prediger heute. Und zwar, ich hoffe, ihr habt es gelesen, Prediger Kapitel 3, 4 und 5. Wer hat es nicht gelesen? Sofort heimgehen. Das tut nicht. Na, Prediger, wir sind barmherzig. 4, 5 und 6. Und da drehe ich noch ein Licht auf, dass ich besser lesen kann. Gut, dann lesen wir es bitte miteinander gleich. Wir fangen an. Ich habe euch wieder die Vorlage gegeben. Und zwar, Kapitel 4 geht um Hoffnungslosigkeit und Einsamkeit. Das ist das Hauptthema vom Kapitel 4. Und ihr könnt sehr auf einen Zettel wieder mitverfolgen, worum es geht. Kapitel 4, Vers 1. Ich lese einmal ein paar Verse. Prediger 4, Vers 1. Und ich wandte mich um. Übrigens, wir lesen öfter mal, da sagt der Prediger, und ich wandte mich um. Da beginnt immer ein neuer Gedankengang. Da hat er den alten sozusagen beendet. Und jetzt denkt er was anderes. Ich wandte mich um und jetzt haben wir was anderes angeschaut. Das ist immer so, darum ist auch die Kapitelunterteilung. Und ich wandte mich und sah all die Unterdrückungen, die unter der Sonne geschehen. Und siehe, da waren Tränen der Unterdrückten und sie hatten keinen Tröster. Und von der Hand ihrer Unterdrücker ging Gewalt aus und sie hatten keinen Tröster. Da pries ich die Toten, die längst gestorben sind, mehr als die Lebenden, die jetzt noch leben. Und glücklicher als beide pries ich den, der doch nicht gewesen ist, der das böse Tun nicht gesehen hat, das unter der Sonne geschieht. Und ich sah all das Mühen und alle Tüchtigkeit bei der Arbeit, dass es Eifersucht des einen gegen des anderen ist. Auch das ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. So weit, so gut. Das Erste sagt er, ich wandte mich und ich sah die Unterdrückungen. Und siehe, da waren Tränen der Unterdrückten und sie hatten keinen Tröster. Und von der Hand ihrer Unterdrücker ging Gewalttat aus und sie hatten keinen Tröster. Ich glaube, eines der größten Probleme, wo man hilflos ist, ist, wenn man die Welt anschaut, die ganze Unterdrückung, was immer geschieht. Die Menschen, was unterdrückt werden von den Unterdrückern. Die Ausbeutung der Mächtigen an die Armen. Und meistens eben durch totalitäre Regierungen oder durch religiösen oder politischen Fanatismus. Das war noch nie anders zur Zeit Salomons. Vor 3000 Jahren hat ihn Salomo das beschäftigt. Warum gibt es da die Armen, die was immer ausgebeutet werden, und die Reichen, die was die anderen ausbeuten? Und wir kommen dann zum Schluss, er gibt auch keine Antwort. Aber der Schluss ist das, wenn es wirklich keinen Gott gibt, der dieses Unrecht bestraft, dann bleibt nur noch übrig, zurückschlagen oder verzweifeln. Du hast keine andere Wahl. Ohne Gott zu glauben, dass es Gerechtigkeit in dieser Welt gibt, ist eigentlich dumm. Weil in dieser Welt gibt es keine Gerechtigkeit. Es ist einfach nicht da. Ich finde es nicht. Wenn man die Kriege anschaut, ob das im Kosovo war, ob es jetzt im Irak ist oder im Sudan, es gibt immer die Unterdrücker und die Unterdrückten. Familien werden auseinandergerissen und es gibt keine Gerechtigkeit. Und der Prediger sagt, das ist ein Problem. Ich sah die Tränen der Unterdrückten und sie hatten keinen Tröster. In Österreich haben wir momentan zum Glück Frieden, äußerlichen, aber es gibt trotzdem Unterdrücker und Unterdrückte. Ob das bei der Abtreibung ist, wer muss draufgehen, wer stirbt, der Schwächste. Ich denke mir oft, was ist bei der Abtreibung, das Kind wird halt umgebracht. Es sind drei beteiligt, der Vater, Mutter und das Kind. Die konnten ja mal sagen, ja, diesmal bringen wir ein Foto um, das war ein bisschen gerechter. Warum arbeitet das Kind? Das ist immer der Schwächste. Immer der Schwächste wird ausgebeutet, nie der Stärkere. Bei Scheidungen ist es genauso. Die, was draufzahlen, sind die Kinder. Das sind immer die Schwächsten. Beim Arbeitsplatz ist es nicht viel anders. Mobbing nennt man das, ist ein modernes Wort. Wo eben gegeneinander ausdrückst wird und wer zahlt drauf, immer der Schwächste. Das ist genau das, was der Prediger da sagt. Und eins muss uns da bewusst sein, die Welt, in der wir leben, stellt der Prediger fest, ist keine heile Welt. Es ist eine ungerechte Welt. Im Römer Kapitel 8, wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt es vielleicht auf. Römer Kapitel 8 und Vers 18 bis 25. Römer 8, Vers 18. Ja, das ist ein Handy, das macht gar nichts. Schönen Gruß. Römer 8, Vers 18. Da sagt der Apostel Paulus, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Er sagt, die Leiden, die wir jetzt leiden, die müssen wir leiden, wir haben gar keine Wahl, aber die Herrlichkeit der Zukunft ist viel größer. Und dann sagt er im Vers 19, denn das sehnsüchtige Harren auch der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung, das ist diese Welt, ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit frei gemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, eps wissen wir, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingabe des Geistes haben und so weiter. Wir selbst und die ganze Schöpfung leidet an dieser Ungerechtigkeit. Und darum das Erste, wir leben in einer gefallenen Welt, das muss uns völlig bewusst sein. Das Zweite, unsere Tränen und unser Tröster. Er sagt zweimal, sie wurden unterdrückt. Da steht, ich sah die Tränen der Unterdrückten und sie hatten keinen Tröster. Es ist oft so, wenn man so das Elend sieht, ob das der Tsunami war oder was immer, und man sieht, wie Menschen leiden im Fernsehen oft. Und was das Schlimmste ist oft, geht es wahrscheinlich auch so, man kann nicht helfen. Du kannst nicht helfen, was soll es tun? Du siehst die Leiden und du kannst nicht trösten. Aber wisst ihr, was das Wunderbare ist? Zwei Dinge. Im Psalm 56, Vers 9 und 10, da lesen wir, die Hoffnung für alle übersetzt es so schön, jede Träne hast du Gott gezählt. Sie sind alle in deinem Buch festgehalten. Das weiß ich, o Gott, du bist auf meiner Seite. Alle deine Tränen sind gezählt und in ein Buch aufgeschrieben, sagt Gott. Und Gott ist nicht nur der, der die Tränen zählt, er ist auch derjenige, der uns trösten kann. Jesus hat gesagt im Johannes 14, ich werde den Vater bitten und er wird euch den Tröster schicken, den Heiligen Geist. Heiliger Geist ist das griechische Wort Parakleto, das heißt Tröster oder Beistand. Und ich weiß nicht, wie viele von uns wirklich schon aus Verzweiflung gebetet haben. Schau, Birgit, da ist auch noch. Da schau, gerade vor meiner. Ich denke mir oft, wie viele von uns beten wirklich aus Verzweiflung. Ich denke mir, die Gerti, die betet aus Verzweiflung. Einige andere von uns beten aus Verzweiflung. Aber wisst ihr, was ich glaube? Die meisten unter uns, ich muss bei mir selber sagen, ich bete zwar, aber mehr aus Gewohnheit. Ich bin meistens nicht verzweifelt. Und man betet aus Gewohnheit, aber ich glaube, dass jeder von uns die Zeiten hat, wo er aus Verzweiflung betet und einen Tröster braucht. Die meiste Zeit, muss ich ehrlich sagen, brauche ich gar keinen Tröster. Bei mir geht es gar nicht so schlecht. Aber da, wo ein Mensch wirklich verzweifelt ist, da sucht er einen Tröster. Und das ist Gott selbst. Da gibt es ein Sprichwort, das heißt, Gott ist alles, was du brauchst. Das kann man leicht sagen. Aber das weißt du erst, wenn er alles ist, was du hast. Wenn du sonst nichts mehr hast, wie nur Gott, dann weißt du, du brauchst sonst nichts. Aber ich glaube, das erleben gar nicht einmal so viele von uns oder haben es noch nicht erlebt. Das dritte, das C, lesen wir nochmal im Prediger 4, Vers 2 und 3. Da sagt er dann in seiner Verzweiflung, sagt der Prediger, da pries ich die Toten, die längst gestorben sind, mehr als die Lebenden, die jetzt noch leben. Und glücklicher als beide pries ich den, der doch nicht gewesen ist, der das böse Du nicht gesehen hat, das unter der Sonne geschieht. Ich habe vor kurzem mit einer Frau geredet, wohnt in Deutschland, oder ein behindertes Kind, und die hat euer Hund mitgemacht. Und die hat zu mir gesagt, sie kann Gott nicht mehr glauben und so weiter, lange Geschichte. Aber sie hat gesagt, mich hat kein Mensch gefragt, ob ich geboren werden will, weil wenn sie mich gefragt hätten, hätte ich Nein gesagt. Aber jetzt muss ich leben. Und die Leute gibt es. Es gibt Menschen, die sagen ganz klar, wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte lieber nicht gelebt als gelebt. Und genau das sagt der Prediger. Es bliebe uns viel erspart, wo wir nie geboren worden wären. Übrigens, das ist der logische Schluss, zu dem der Gautama Buddha gekommen ist. Buddhismus ist genau das, die Philosophie. Gautama Buddha, der hat seine Suche begonnen. Er hat gesehen, das Leben ist voller Leiden, es ist voller Sterben, es ist voller Krankheit, es ist voller Tod. Und er hat die Antwort gesucht, hat seine Frau verlassen, allen materiellen Komfort, und hat sie zurückgezogen. Und er hat dann erkannt, das Problem vom Leben ist, Leben bedeutet Leiden. Und dann hat er gesagt, das Problem, warum wir leiden, ist, weil wir begehren, weil wir immer Wünsche haben. Wir wünschen uns was und dann kommt es nicht so und dann leiden wir. Aber andererseits hat er gesagt, wenn wir uns nichts wünschen, dann bleibt das Leben nicht im Gang. Und dann hat er Folgendes gesagt, der Mensch muss aufhören zu begehren, er darf nicht mehr wünschen. Wenn er aufhört zu begehren, dann hört er auf zu leben und dann hört er auf zu leiden. Das ist die logische Schlussfolgerung vom Buddhismus, eigentlich in einem Kernsatz gesagt, eigentlich die Aussage vom Buddhismus. Und das heißt, durch Meditation, durch Verzicht, durch Seelenwanderung, kommst du in diesen erleuchteten Zustand, das nennen es Nirvana, wo du dann letztlich ausgelöscht bist. Du bist nicht mehr, man nennt es Nihilismus. Dann bist du nicht mehr und dann brauchst du nicht mehr leiden. Das ist Buddhismus. Weißt du was, heute hört man das ein bisschen anders. Ich habe schon netlich Leute getroffen, die hast du auch schon getroffen, die was gesagt haben, das kann ich da heute nicht mehr verantworten, noch Kinder in diese Welt zu setzen. Sicher schon gehört, oder? Was bedeutet das? Das bedeutet, es ist besser, nicht zu leben. Weil wenn es für mein Kind besser ist, das nicht lebt, warum soll es dann für mich besser sein? Das nennt man Nihilismus. Auslöschung. Es ist besser, nicht zu leben, als zu leben. Und das ist interessant, wenn man das ein bisschen nachdenkt, woher kommt dieser Überdruss vom Leben? Den haben nicht die meisten. Die meisten von uns haben das nicht. Es gibt ein paar, aber es ist nicht die Mehrzahl, würde ich sagen. Wir haben so Anflüge, weißt du, wenn man 40 wirst, gell, Midlife-Crisis, weiß gescheit, da kommt noch ein Vieh, aber das vergeht wieder. Aber es ist interessant, einer hat gesagt, das ist deshalb, wenn du nach Lust suchst, Hedonismus, das Wort kennen wir jetzt bereits, und das wird enttäuscht, du findest dieses Streben nach Lust nicht, dann bleibt eigentlich nichts übrig, was wir sagen, jetzt bringe ich mich halt um. Das Interessante, das habe ich nur gelesen der vorige Woche, der griechische Dichter Theognis, was weiß ich, 500 vor Christus hat er gelebt, das war der erste außerbiblische Autor, der geschrieben hat, es wäre besser, nie geboren zu werden. Und wenn man geboren ist, soll man schauen, dass man so schnell wie möglich wieder wegkommt. Und der Hegesias von Kyrene, der hat gelebt 330 bis 270 vor Christus, der hat eine Anleitung geschrieben, wie man sie am besten selber umbringen kann, und er war extrem erfolgreich damit. Damals war in Griechenland die Zeit des Hedonismus, die Blüte des Hedonismus, die Suche nach Lust als Lebensprinzip. Und wisst ihr, was interessant ist? Wir sind heute die Freudianer. Der Freud, das war so ein Werner. Freud, Adler und so weiter, gell? Das ist wie das Lustprinzip. Und wenn du die Lust nicht bekommst, ja, was tust du dann? Bringst du um. Und Österreich ist der Spitzenreiter von der Welt. Ich glaube, zweite oder dritte Stelle sind wir sogar, was Selbstmord anbelangt. Und wisst ihr, was der Wahnsinn ist? Wo man oft Fernsehen schaut, was da im Fernsehen vorgegaukelt wird. Es wird uns vorgegaukelt, es gibt Lust ohne Last. Du kannst noch, du warst dich gefreut und das kannst alles so wegstecken. Natürlich ein völliger Blödsinn. Wenn es mit der Frau nicht klappt, ja, dann sucht halt andere und so weiter. Wenn es sich scheiden lässt, dann fang wieder neu an. Ist ein völliger Unsinn. Du kannst nie mehr neu beginnen. Weil du bist vorbelastet. Das ist eine Lüge, ist ein Trug. Es gibt kein leeres Blatt mehr. Du bist vorbelastet. Das Neuanfangen, das ist ein Traum. Das gibt es nicht. Es wird vorgetäuscht, es gibt eine Selbstsucht ohne Reue. Tu nur, was gut ist für dich, brauchst es nie bereuen. Das ist völliger Unsinn. Das Leben spricht genau das Gegenteil. Aber im Fernsehen wird dir das vorgegaukelt. Und mir, ihr bekommt ins Feed und glauben es halt auch. Dann tut man es gleich. War jetzt gerade ein Mann bei mir vor ein paar Wochen ganz verzweifelt angerufen und hat gesagt, er muss jetzt ein paar Tage kommen, das ist das Letzte, was ihm noch übrig bleibt, er muss sich entscheiden. Ist um Scheidung gegangen mit seiner Frau. Er war bei zwei Psychologen, viel Geld zahlt, und beide Psychologen haben ihn beraten, lass dich von deiner Frau scheiden, das ist das Beste für dich. Das waren die Vorschläge der Psychologen. Die haben natürlich was anderes erzählt. Und dann hat er gesagt, er hat aufgeatmet und hat gesagt, eigentlich habe ich genau auf das gewartet. Ich habe irgendwie gewusst, was mir die sagen, das kann nicht stimmen. Hat mich eigentlich ermutigt. Aber heute, es ist ja so, in der Werbung auch, weil ich es mir wert bin. Alles ich, mir, mein. Ich, mich, mein, mir. Herr, segne diese vier, kennt ihr schon, gell? Und diese Philosophie, dass man niemals sein will, ist aber im Prinzip ein völliger Blödsinn, weil die Tatsache ist, wir sind. Du kannst ihn nicht mehr weg erklären. Wir sind einmal. Es gibt kein Nichtsein mehr. Zwei Dinge bestehen ewig, sagt die Bibel. Zwei Dinge. Gott und Mensch. Der Mensch löscht sich nicht aus. Die Seele bleibt für ewig. Die Frage ist nicht sein oder nicht sein. Die Frage ist, wo wirst du sein für den Rest der Ewigkeit? Das ist die Frage. Es geht nicht darum, sich selbst auszulöschen. Das geht nicht, weil du nämlich bist. Die Frage ist nur, wo wirst du sein und bei wem wirst du sein den Rest der Ewigkeit? Das zweite, Ehrgeiz und Faulheit, Verse 4 bis 6, Prediger Kapitel 4, Vers 4. Und ich sah all das Mühen und alle Tüchtigkeit bei der Arbeit, dass es Eifersucht des einen gegen den anderen ist. Auch das ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Der Tor legt seine Hände ineinander und verzehrt sein eigenes Fleisch. Besser eine Hand voll Ruhe als beide Fäuste voll Mühe und ein Haschen nach Wind. Da geht es um einen rechten und einen falschen Ehrgeiz. Wir lesen da im Vers 4, ich sah all das Mühen und alle Tüchtigkeit der Arbeit, und dann sagt er, dass es Eifersucht des einen gegen des anderen ist. Das Problem ist nicht nur, dass man von oben unterdrückt wird in der Welt, Das Problem ist, dass Arbeitskollegen, die auf derselben Stufe sind, sich untereinander das Leben sauer machen. Es ist Eifersucht, das eine gegen das andere, sagt er da. Einer versucht, ehrgeiziger zu sein wie der andere. Übrigens ist dir aufgefallen, das Wort Ehrgeiz beinhaltet Geiz. Das ist mir das erste Mal aufgefallen, vorige Woche, wenn ich kriege, genau. Ja, und heute wird Geiz geschürt. Gerade vorige Woche habe ich auf, ich glaube in Deutschland war es, großen Plakat gelesen, eine Mercedes-Werbung, dein Nachbar wird grün vor Neid, drum kauft ihn. Oder die Werbung, was wir auch haben, Geiz ist geil und so weiter. Es ist ja eigentlich ein Wahnsinn, das wird als Tugend hingestellt. Es ist gut. Und dabei sagt der Prediger, das ist ein Problem, die Eifersucht, der Geiz des einen gegen den anderen. Er sagt, das ist Nichtigkeit, das ist ein Haschen nach Wind. Es gibt vielleicht einen guten Ehrgeiz, einen rechten Ehrgeiz, der erzeugt gute Fähigkeiten, Höchstleistungen. Das Problem ist, dass Ehrgeiz fast immer ausartet, dass man nur noch schneller sein will wie der Rivale. Darin endet es meistens, leider. Ich muss auch sagen, persönlich, ich bin eher ehrgeiziger, zielorientierter Mensch. Wir sind ja alle ein bisschen verschieden gemacht. Es hat auch gewisse Vorteile, aber der große Nachteil ist, wenn man zielorientiert ist, man geht nur auf das Ziel zu und die Menschen links und rechts, die fallen. Und man merkt es gar nicht, weil man nur aufs Ziel schaut. Dann gibt es andere Menschen, die sind eher beziehungsorientiert. Die treffen einen Menschen und die reden schon mit ihm. Die schauen alle auf Menschen. Sie kommen zwar nie ans Ziel, aber sie reden alle. Man braucht eigentlich beides. Das Beste war der Mittelweg natürlich. Und ich muss wirklich sagen, ich brauche wirklich Jesus in meinem Leben, der mich immer wieder korrigiert und ermahnt. Nicht Menschen zu vergessen und nicht nur aufs Ziel zuzusteuern. Ich meine, vielleicht bist du auch so ein Mensch, zielorientiert. Ich möchte dich ermutigen, bleib ganz nahe bei Jesus, sonst wirst du ein Egoist. Lass dich von ihm immer korrigieren und erinnern, dass es um Menschen geht. Sonst kollabieren die Menschen links und rechts neben dir und du merkst es gar nicht einmal. Das ist tragisch. Leben besteht aus Beziehungen. Ohne Beziehungen braucht man ja nicht leben. Und ich muss ihn echt ermutigen, in Beziehungen zu investieren. Eins zum Beispiel, wenn man was baut, das habe ich mir so zum Motto gemacht, ich muss mich immer daran erinnern, es geht nicht darum, dass man fertig wird mit dem Haus. Das Haus wird sowieso fertig. Ob heute oder nächstes Jahr ist ja wurscht, fertig wird es. Aber wisst ihr, was viel wichtiger ist? Wie das Haus gebaut wird. Das ist eigentlich viel wesentlicher. Wie ich mit den Mitarbeitern umgehe. Wie man die Leute behandelt, mit denen man arbeitet. Dass man fair ist, dass man liebevoll ist. Dass man Gemeinschaft hat. Nicht, dass es alle geht, aber das ist eigentlich, was ich mir oft wünsche. Psalm 127, Vers 1 steht, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann bauen umsonst die daran bauen. Dann B nochmal, Faulheit und Arbeitslosigkeit. Da sagt er dazu dann im Vers 5, der Tor legt seine Hände ineinander und verzehrt sein eigenes Fleisch. Das heißt, wenn einer faul ist, dann vergeudet er seinen Besitz und beschneidet sich selber in den Lebensmöglichkeiten. Der Rackerer hingegen, der was wieder alle zwei Hände voll Mühe hat, der buttelt Tag und Nacht, und dann am Lebensende fragt er sich, wozu das so ist. Da geht's zu Sprüche 30. Braucht nur ein paar Seiten nachblätteln. Da ist ein ganz guter Vers. Sprüche 30. Ich glaube, es ist ja. Genau, Vers 7 bis 9. Brauchst nur dreimal nachblätteln. Sprüche 30, Vers 7. Da sagt er, zweierlei erbitte ich von dir. Da sagt er, zwei Dinge, Gott, erbitte von dir. Verweigere es mir nicht, bevor ich sterbe. Gehaltloses und Lügenwort halte von mir fern. Armut und Reichtum gib mir nicht. Lass mich das Brot, das ich brauche, genießen, damit ich nicht satt geworden leugne und sage, wer ist denn der Herr? Und damit ich nicht arm geworden stehle und mich vergreife in dem Namen meines Gottes. Er sagt, Herr, gib mir zwei Dinge. Lass mich weder arm werden und reich auch nicht. Wenn ich arm werde, fange ich an zu fladern. Wenn ich reich werde, dann glaube ich, ich brauche den nicht mehr. Schenk mir die Mitte. Eigentlich ein netter, gefällt mir über die Verse. Ich tue mir aber ein bisschen schwer mit Menschen, die aus Bequemlichkeit nicht arbeiten wollen. Und die man noch mit den Steuergeldern mittragen muss. Ich tue mir ein bisschen schwer mit den Leuten. Aber ganz anders ist es bei denen, die die Arbeit verlieren. Und für die haben wir mehr und mehr Herzen. Denken wir es auch bei unseren Freizeiten in Deutschland. Da ist es noch schlechter als bei uns, um einiges sogar. Wie viel, dass da die Arbeit verlieren und sie kriegen nichts. Und das ist wirklich ein Elend. Und da redet er eben über zu viel und zu wenig Arbeit. Dann das Dritte, Einsamkeit und Gemeinschaft, Vers 7 bis 12. Prediger 4, Vers 7. Und ich wandte mich und sah Nichtigkeit unter der Sonne. Da ist einer allein und kein zweiter ist bei ihm. Auch hatte er weder Sohn noch Bruder und für all seine Mühen gibt es kein Ende. Auch werden seine Augen an Reichtum nicht satt. Für wen mühe ich mich also und lasse meine Seele Gutes entbehren? Auch das ist Nichtigkeit und ein übles Geschäft. Zwei sind besser dran als einer, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf, wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein zweiter da ist, ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wird ihnen warm. Dem Einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerreißen. Da im Vers 7 geht es um das Los des Alleinstehenden. Da habe ich zuerst aufgeschrieben. Alleinstehende, das hat viele Gründe. Es gibt ein paar Eigenbrötler. Nehmen die halt sich keiner aus, die bleiben halt auch allein. Andere wollen gern heiraten, die finden aber keinen. Bei anderen stirbt der Partner sehr früh und dann bleibt der Witwe oder der Partner verlässt ihn und ist allein. Es gibt auch manche, die entscheiden sich, Single zu bleiben, um des Reiches Gottes willen. Auch das hat seinen Platz. Übrigens ist wichtig, im Neuen Testament werden alleinstehende Personen nie bedauert, kein einziges Mal. Und wir sollten es auch nicht tun. Singles sind nicht zu bedauern. Alleinstehende Personen haben oft eine Möglichkeit, eine Beziehung zu Jesus Christus zu haben, die ich als Verheirateter nie haben kann. Da wird Jesus Christus wirklich zum Ehemann. Zum Beispiel die Diakonissen oder die Nonnen, die haben euren Ehering. Als Zeichen, sie sind mit Christus verheiratet. Und darum, Single braucht man nicht bedauern, ist ein völliger Blödsinn. Single sein hat riesige Chancen. Er sagt, sagt er zuerst, das Problem, wenn du Single bist, aber Jesus nicht kennst, wenn du Gott nicht kennst unter der Sonne, du mühst und arbeitest und buttelst und dann fragst du dich ja, für wen überhaupt? Ich habe einen, an den ich es geben kann. Das ist das Problem, was er da aufzeigt im Vers 8. Und dann sagt er, das ist die Sehnsucht nach Gemeinschaft, sagt er, das sind ganz poetische Verse, übrigens, oft bei Hochzeiten wird das gelesen. Der Vers 12 ist so ein richtiger Hochzeitsvers. Wenn du mal heiratest, kannst du ihn nehmen. Denn wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerreißen. Die dreifache Schnur, das wird dann immer so interpretiert, Christus ist die Mitte, ist die erste oder die dritte Schnur. Also man ist zu dritt. Ich glaube zwar, dass eher auf Kinder bezogen ist, aber ist egal. Die Frage ist, warum tut es uns so gut, wenn man benannt ist? Wenn man mit einem Freund benannt ist, warum ist das so gut? Warum tut es so gut, wenn man zu zweit ist? Weil wir dazu geschaffen sind. Und übrigens, wenn es um Gemeinschaft geht, das spricht nicht nur von Ehe. Es gibt gute Freundschaften. Und Freundschaften sind so wichtig. Es gibt nicht nur die Ehe. Es gibt noch eine gute Freundschaft. Auch unter Männern und Frauen, die was rein sein kann. Heute sieht man alles aber gleich ins Schmutzige. Aber es gibt noch rechte Gemeinschaften. Und da muss ich uns auch ermutigen, Freundschaften zu pflegen. Nicht aufhören, sie zu pflegen. Einen Freund anrufen, vorgehen miteinander, Zeit aufwenden. Es lohnt sich, weil das ist Leben. Wo man das versäumt, hat man eigentlich das Leben versäumt. Und das Schöne ist, eine dreifache Schnur, wenn Christus die Mitte einer Freundschaft ist, wo man mit einem Freund sogar beten kann, das sind die besten Freunde. Das sind wahre Freunde. Und eine dreifache Schnur reißt nicht so leicht. Wenn Christus die Mitte ist von deiner Freundschaft, auch von deiner Ehe, wird es nicht so leicht entzweireißen. Eigentlich Kirche sollte genau das sein. Gemeinde Jesu, Gemeinschaft unter Gläubigen sollte genau diese Gemeinschaft sein. Dazu gibt es eine Kirche, dazu gibt es eine Gemeinde. Übrigens, du kannst dich selber prüfen, wie du zur Kirche stehst, zur Gemeinde, zu der du gehörst. Und zwar musst du mal beobachten, wenn du über die Kirche redest, was sagst? Sagst du Enkelkirchen? Dann hat es mit dir nichts zu tun, ist Enkelkirchen, nicht meine Kirchen. Sagst du die Kirchen? Ja, dann ist so die Kirchen irgendwo. Oder sagst du unsere Kirchen? Wie sagst du? Daran kannst du feststellen, was dir die Gemeinde bedeutet. So wie du darüber redest. Enkel Gemeinde, dann hast du überhaupt nichts da. Die Gemeinde, ja, dann ist halt, gibt es auch so eine Gemeinde, wo ich zufällig jemand hinkomme. Oder meine Gemeinde. Weil Kirche ist ja nur Menschen. Wir sind ja Gemeinde. Ob das jetzt unbedingt der Sonntag-Gottesdienst ist, das gehört dazu. Aber ich glaube, Gemeinde ist viel mehr. Ob das Bibelkreise sind, Gebetskreise. Letzte Woche hat einer gesagt, wir müssen mal sowas organisieren, ohne Bibel lesen. Einfach scherzen, aber da kommt wieder niemand. Gell? Aber das Leben anderen mitteilen. Und wisst ihr was, ich glaube, das ist eine Kunst, die man wieder lernen muss, dass man, wenn man sie trifft, über wesentliche Dinge redet. Schaut einmal in keinen Tag an. Schau in meinen Tag an. Wie viel von dem, was man den ganzen Tag über dahin redet, ist wesentlich? Und wie viel auch, Schatz? Ich meine, es ist schon lieb viel auch, Schatz, darf ich sagen. Ich meine nicht, dass Lauschatz falsch ist. Das hat auch sein Platz. Aber wenn ich 99% Lauschatz habe und nur einen Satz, oh, der war jetzt bedeutungsvoll. Ich weiß nicht, ob das Freundschaften erzeugt. Und ich glaube, oft ist es Fuschgehen und die Freundschaften so leer und so fad, weil man nichts Wesentliches beredet. Und das ist eine Kunst, die wir wieder lernen müssen, weil wir haben es verlernt. Und da muss ich ihn so ermutigen, lernen wir die Kunst wieder, über Wesentliches zu reden. Es braucht eine Anstrengung. Es geht nicht von allein. Von allein reden wir nur Oberflächliches. Kolosser Kapitel 3, Vers 13 ist für mich auch ein Schlüsselvers. Da steht, ertraget einander und vergebt einander. Das ist ganz wichtig, der Vers. Da, wo es Dinge zwischen uns gibt, da muss man vergeben. Da muss man zum anderen hingehen und sagen, du, es tut mir leid. Ich möchte um Vergebung bitten. Aber wisst ihr was? Bei vielen Menschen, da gibt es nichts zum Vergeben. Der ist einfach ein bisschen anders. Wir sagen, unsympathisch oder blöd oder komisch. Aber der ist es so und der denkt sich das Gleiche übrigens von dir. Und darum ist wichtig, dass man auch lernt, sich gegenseitig zu ertragen. Nicht aus dem Weg gehen, einfach ertragen. Und manchmal, es gibt schwierige Leute, jeder hat die von uns im Leben. Aber was ist eigentlich, sind sie gut für uns. Weil da lernt man Barmherzigkeit, statt gleich über zurückschlagen. Da lernt man Geduld mit so Leuten. Ist nicht einfach. Aber die Leute sind gut für uns, weil da wird Charakter gebildet. Wenn du nur mit den Leuten auch gibst, die aus dir liegen, dann wird dein Charakter nicht geschult und bleibst du ein oberflächlicher Mensch. Es ist gut, auch mit schwierigen Menschen zusammenzuleben. Das ist oft der größte Segen. Nicht, dass ich den Segen genieße, ich suche ihn auch nicht, aber ich habe keinen, das hilft ja nicht. Dann noch das vierte von dem Kapitel. Popularität ist kurzlebig, habe ich es benannt. Vers 13 bis 16. Besser ein Junge, arm und weise, als ein König, alt, aber töricht, der es nicht versteht, sich warnen zu lassen. Ja, Aus dem Gefängnis geht er hervor, das ist der Junge, um König zu werden, obwohl er als Armer unter der Königsherrschaft jenes Königs geboren wurde. Ich sah alle Lebenden, die unter der Sonne leben, mit dem Jungen, dem Zweiten, der an jenes Stelle treten sollte. Endlos das Volk, alle die er führte. Doch auch über ihn werden sich die Späteren nicht freuen, denn auch das ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Er sagt, er sagt, erstens, der enorme Wert von Weisheit. Da sagt er, der andere ist zwar König, er ist alt und erfahren, er ist mächtig, dann der andere, der Junge, ist im Gefängnis, er ist jung, er ist unerfahren, aber er ist weise. Und der Prediger sagt, der Junge ist besser dran, als wie der alte Trottel, wenn man sagt. Okay? Der alte, was sich nichts mehr sagen lässt. Der Junge ist viel besser dran, obwohl der alte alles haut. Das ist die Botschaft, was er da sagt. Ein junger Mann, auch wenn er nichts haut, der was weise ist, ist besser dran, wie ein alter, der unbelehrbar ist. Und darum habe ich geschrieben, die Gefahr, sich im Alter nicht mehr korrigieren zu lassen. Das Problem von diesem König war nicht fehlende Intelligenz. Das war wahrscheinlich ein intelligenter Mann. Sondern seine Unfähigkeit, Rat anzunehmen. Da steht im Vers 13, besser ein Junge, arm aber weise, als ein König, alt aber töricht, der es nicht versteht, sich warnen zu lassen. Ein alter Mensch, der sich nichts mehr sagen lässt, sagt der Prediger, ist ein törichter Mensch. Und er sagt, an Toren kann man leichter helfen, als wir so einen Menschen. Wisst ihr, was das Schwierige ist bei einem alten Menschen, der sich nichts mehr sagen lässt? Du kannst ihm nicht helfen. Du bist machtlos. Du kannst nur zuschauen. Und das ist auch wirklich ein Wunsch für mein Leben. Ich möchte, bis ich zum Tag, wo ich stirb, offen bleiben für Rat, Korrektur und Wegweisung. Ob jung oder alt. Und ich habe euch zu Gott auch schon gesagt, wenn ihr mal da hinkomme, wo ich nur noch ein Besserwisser werde, was ich nichts sagen lasse, dann ist mir lieber, ich sterbe und ich gehe von der Arbeit. Weil dann bin ich nur noch eine Last für andere Menschen. Das ist das, was er da sagt. Und dann das dritte, Popularität ist nichtig. Der junge König ist zwar dann weise und er bringt zu viel. Das Problem ist aber, die nächste Generation kennt ihn trotzdem wieder nicht mehr. Also ist auch das unter der Sonne letztlich gesehen, Popularität kann nicht Leben bedeuten, weil du stirbst dennoch. Dann kommen wir zum nächsten Zettel. Er gibt uns jetzt einen Ausweg. Und zwar, ich habe da dazu geschrieben, ganz oben, die ersten Kapitel, vier Kapitel bis jetzt, hat der Prediger sich nur mit der Realität dieser Welt beschäftigt. Ohne Gott, nur unter der Sonne. Jetzt in den nächsten paar Verse, es sind 6, 7 Verse, sucht er die Gegenwart Gottes und er wirft einen kritischen Blick auf die Gläubigen. Heute würde man sagen auf die Christen. Und er gibt uns Ratschläge, was man tun soll, wie man Gott anbeten soll und wie man Gott nicht anbeten soll, was man vermeiden soll. Er gibt uns da ganz praktische Hinweise und die werden wir uns jetzt zu Herzen nehmen. Geht's zu Kapitel 4, Vers 17. Kapitelunterteilung ist ein bisschen ungeschickt, aber das gehört eigentlich zum 5. dazu. Kapitel 4, Vers 17. Sagt er, bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Und herantreten, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Schlachtopfer geben. Denn sie sind Unwissende, sodass sie Böses tun. Sei nicht vorschnell mit deinem Mund und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum seien deine Worte wenige. Denn bei viel Geschäftigkeit kommt der Traum und bei vielen Worten törichte Rede. Wenn du Gott dein Gelübde ablegst, zögere nicht, es zu erfüllen, denn er hat keinen Gefallen an den Toren. Was du gelobst, erfülle. Besser, dass du nicht gelobst, als dass du gelobst und nicht erfüllst. Gestatte deinen Mund nicht, dass er dein Fleisch in Sünde bringt, und sprich nicht vor dem Boten Gottes, es war ein Versehen. Wozu soll Gott über deine Stimme zürnen und das Werk deiner Hände verderben? Denn bei vielen Träumen und Nichtigkeiten sind auch viele Worten, so fürchte Gott. Fürchte Gott. Der erste Punkt, Ehrfurcht in der Gegenwart Gottes. Er sagt da im Vers, Kapitel 4, 17, bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Was der Prediger da sicher im Sinn gehabt hat, ist der Tempel Salomons, den er ja selber gebaut hat, oder unter dem er halt gebaut worden ist. Der Tempel Salomo war schon ein beeindruckendes Gebäude. Das war nicht gleich so ein Häusl. Und er sagt, bewahre deinen Fuß, wenn du in dieses Haus gehst. Ähnlich ist heute, wenn es den Stephansdom reingehst oder die Kathedralen, was es so gibt. Es hat ja was Gutes. Die enorme Größe für die Gebäude, da bist du ja erschlagen. Ich meine, wenn du da von Stephansdom so denkst, boah, das ist ja echt gewaltig. Gell? Aber die enorme Größe, ich glaube, das war auch der Gedanke, soll uns veranschaulichen, die Größe Gottes einerseits und ich kleines meine andererseits. Und dieser Größenunterschied sollte uns Demut lernen. Dass man demütig vor Gott tritt. Das ist, glaube ich, eigentlich der Sinn dieser großen, wuchtigen Gebäude. Aber das Haus Gottes ist bei weitem nicht nur Tempel Salomons oder eine Kathedrale oder eine Kirche, sondern Kirche ist genauso eine Strohhütte im Sudan oder dein eigenes Wohnzimmer, wo du mit ein, zwei andere Leute betest. Das ist Kirche. Genauso wie diese Riesengebäude. Kirche ist eigentlich überall dort, wo Menschen bewusst vor Gott treten und mit ihm reden. Man nennt es Beten. Und der Prediger sagt, wenn du vor Gott trittst, jetzt unabgesehen davon, wo du das jetzt so tust, aber wenn du vor Gott trittst, dann tu das nicht lässig oder respektlos, sondern mit Ehrfurcht und Respekt. Wisst ihr warum? Es besteht die Gefahr, wenn man in der Gegenwart Gottes zu lässig wird. Wisst ihr, was man dann verliert? Die Furcht vor Gott. Und wenn ein Mensch die Furcht vor Gott verliert, dann verlierst du Gott. Und damit verlierst du alles. Das ist die große Gefahr der Lässigkeit. Man hat keine Furcht mehr vor Gott. Jesus hat einmal gesagt im Johannes 13, 13, ihr nennt mich Lehrer und Herr. Und richtig so, denn das ist, wer ich bin. Ich bin nicht dein Freund, nur so dein Nachbar da in oberen Zimmer. Ich bin Herr und Gott, dein Lehrer. Ich reise ziemlich früh immer dumm. Ich weiß nicht, wie viele Kirchen, dass ich schon predigt habe, aber sicher, nein, ich weiß nicht, ist ja wurscht. Mehr wie 100 auf jeden Fall. Und wisst ihr was ich entdecke? Du kannst innerhalb von 10 Minuten sagen, ja nicht einmal, wenn ich predige in verschiedenen Kirchen, weiß ich, was das für Gemeinde ist, in zwei Kategorien. In gewissen Gemeinden, wo ich predige, am Sonntag, da merkst du nach 5 Minuten Predigen, die Leute da unten, die sitzen dran aus Gewohnheit. Die gingen heute alle Sonntag in die Kirchen. Ist Routine, ist Ritual. Sie hoffen, dass die neuen treffen, mit denen sie ausschatzen können, ob sie Miststrahl ausleihen können oder Tauchdecker kommt. Sie kommen und sitzen eine Stunde und 10 Minuten zu lang kriegen, schimpfen sie und dann gehen sie wieder heim. Das ist ein Ort für Gottesdienst, wo ich öfter predige. Dann gibt es aber auch andere Gottesdienste. Da spürst du nach 5 Minuten, die Leute sitzen drei und die erwarten etwas von Gott. die erwarten, dass Gott zu ihnen redet. Sie erwarten, was von Gott zu lernen. Die sitzen völlig anders drinnen. Wenn ich zum Beispiel hinkomme, schaue, merke ich bei den meisten, bei weitaus den meisten, allein die Körpersprache merkst, ihr erwartet was. Ihr seid nicht da als Ritual, weil es ist ja kein, jetzt wo man jede Woche zusammenkommt, das ganze Jahr über. Ihr erwartet was. Eigentlich ist das, so wie man im Gottesdienst sitzen sollte, was von Gott erwarten. Aber natürlich muss man zugeben, es gibt schon Gottesdienste, die sind echt lang. Ich war schon in Gottesdiensten, da bin ich auch zu schlafen gekommen. Gell? Das gibt langweilige Gottesdienste. Das kann der Liturgie liegen, die war schon 300 Jahre die gleiche ist. Oder die Lieder, die werden schon 500 Jahre gesungen, das ist noch besser. Es gibt Pfarrer, die sind langweilig, wie es predigen, wie es reden, dass du schlafen kommst. Das gibt es auch, oder sie sind nicht begabt, das gibt es auch. Aber ich glaube, der Hauptgrund für Langeweile im Gottesdienst ist, wenn der Gottesdienstbesucher nichts von Gott erwartet, dann ist ein Gottesdienst immer langweilig. Ich möchte dich ermutigen, wenn es nächsten Sonntag in eine Kirche geht, egal in welcher, geht hin und sagt, ich möchte heute erwarten, Gott, was möchtest du mir da sagen? Ich möchte was erwarten von dir. Dann sagt er noch, B, denn Gott ist im Himmel und ihr seid auf der Erde. Wenn man das so liest, ich kenne ein paar Theologen, die zitieren den Vers dauernd, weil die wollen Gott im Himmel lassen. Einer hat einmal gesagt, lass Gott im Himmel. Soll ich ja da oben bleiben, komme ich ja nicht runter. Und der Vers, der taugt dir natürlich, Gott ist im Himmel, du bist auf der Erde. Aber wisst ihr, es ist ja so, das hat nichts damit zu tun, dass Gott im Himmel bleibt und wir auf der Erde. Denn eins wissen wir, Gott ist Mensch geworden, er ist bereits zu uns gekommen. Gott wohnt mitten unter uns, gibt Dutzende Verse. Gott wohnt hier. Aber wisst ihr, was der Prediger sagt? Er sagt, erinnere dich bitte, Gott ist etwas größer wie du. Gott ist im Himmel, du bist auf der Erde. Gott ist allmächtig, du bist ein beschränktes Menschenkind. Sein Kind, aber nicht allmächtig. Da gibt es ja das Lied, gell, der Ferchel von uns ist einmal gesungen, bei uns der, der Herr sah ihn ab und sprach, es ist zu dumm, was da über Noah. Das ist so der Volksglaube, Gott da oben im Himmel, gell, und der Herr sah ihn ab, ich habe mal schaut er alle, so einmal die Woche, passt dann wieder was nicht, dann haut er rein und dann geht es wieder. Das ist wirklich im Volksglauben, manche Menschen denken so. Die denken, Gott ist da oben, er kümmert sich so, dass die Sterne kreisen, aber um unser tägliches Leben kümmert sich der nicht. Aber wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Matthäus Kapitel 10 sagt er, nicht ein Sperling, das ist ein Vogel, fällt auf die Erde, ohne dass Gott es weiß. Matthäus 10 sagt er weiter, bei euch aber sind sogar die Haare am Haupt gezählt. Bei Profis ist es nicht mehr so schwer. Bei mehreren. Bring ich es auch zusammen. Und dann sagt er im 1. Petrus, all eure Sorgen, und wir haben genug, werfet auf ihn. Gott ist interessiert an unseren alltäglichen Lebensgeschehen. Himmel ist nicht ein ferner Ort. Wisst ihr, was Himmel ist? Himmel ist der Bereich, wo Gott wohnt, den wir aber nicht sehen. Das ist der unsichtbare Bereich, wo Gott zu Hause ist, aber ist absolut real. Ist auch so, wenn du vorstellst, wie ich jetzt, ich sehe nur engere Leiber, engere Körper, mehr kann ich nicht sehen. Gott aber sieht, was drinnen ist, das Unsichtbare. Darum sagt er, Gott ist im Himmel. Er sieht alles. Der Mensch hat dazu geschrieben, habe ich nicht dazu geschrieben, nein, aber weiter hinten noch ist geschrieben, schau. Der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Gott weiß genau, wie es vorgeht. Und wisst ihr, was ich aufbete, bevor ich predige? Ich bete oft, Herr Jesus, bitte mach mein Reden prophetisch. Nicht, dass ich jetzt weiß, was in 500 Jahren ist. Prophetisch in dem Sinn, ich sage, Herr Jesus, ich kenne die Menschen nicht. Ich weiß die Probleme nicht, was die gerade haben, aber du weißt es. Und ich bitte, Herr Jesus, nimm du meine Worte und sprich das, was die Menschen brauchen, denn du weißt es. Und es ist mir schon ein paar Mal passiert, und das hat mich eigentlich ermutigt, da kommen wir noch bei, nicht jetzt daheim, da kennt man ja nicht, aber wenn ich woanders bin, da kenne ich ja keinen einzigen. Da sind sie nachher gekommen und gesagt, von woher weißt du das? Dann habe ich gesagt, weiß was? Ja, das, was du predigt hast. Dann habe ich gesagt, was habe ich predigt? Er sagt, ja, genau das, was jetzt bei mir los ist. Ich habe gesagt, keine Ahnung, ich weiß nicht einmal deinen Namen. Aber ich glaube daran, dass Gott Reden prophetisch machen kann, weil er ja das Herz kennt. Und Predigt sollte eigentlich genau das sein. Betet in keinem persönlichen Gespräch, wenn ihr ein schwieriges Gespräch vor euch habt, betet darum, dass Gott euch die Weisheit geben möge, prophetisch zu reden, in das Herz hineinzureden. Nicht nur das, was vor Augen ist. Und dann, vor der Pause, das machen wir jetzt noch, hören statt reden. Das lesen wir dann in Kapitel 5, Vers 1 und 2. Sei nicht vorschnell mit deinem Mund und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen. Und im Vers 2 sagt er, denn bei viel Geschäftigkeit kommt der Traum und bei vielen Worten törichte Rede. Bei vielen Worten kommt törichte Rede. Es ist so, ich glaube, manchmal sind wir ziemlich schnell beim Reden und langsam beim Hören. Und da muss ich mich als Erster oft nehmen. Ich muss oft beten, aber viel mehr zulassen, genau zulassen und erst dann reden. Wir reden aber so viel. Es gibt, ich habe bei Instagram, da bin ich erstaunt. Und mir können viele irgendwie, ich weiß auch nicht, ob die Weiberleute da besser sind oder ich mein, noch mehr reden. Aber ich habe schon erlebt, bei uns am Küchentisch, da sitzen vier am Tisch und alle vier reden. Alle vier. Lydia, gell? Gibt es bei dir auch. Ist interessant, mich fasziniert das aber, gell? Wie es das gibt, aber das gibt es alles, gell? Meine Frau ist ein Spezialist. Aber interessant, das ist ja oft nur eine Gaudi. Aber der Prediger sagt da, wenn wir zu Gott kommen, versucht es nicht, Gott zu überreden. Es müsst nicht einfach plappern wie die Heiden, sagt Jesus, sondern überlegt sich, was sagt es. Man soll intelligent beten. Ich denke mir es auch oft beim Mittagsgebet. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast, segne, was du uns beschert hast und so weiter. Was weiß ich, da hat man seine Gesatzler, wo man frei betet, Herr, bitte segne diese Speise und segne die Hände, was gemacht haben und so weiter, wie es bei uns am Dauernhof ist. Du, da jeden Tag hört man eigentlich das gleiche Gebet. Na, zu den Studenten sage ich, warum nummeriert ihr nicht eure Gebete? Ich habe jetzt viele verschiedene gehört über zwei Monate. Könntest du jetzt in einem Gebet sagen, Nummer 1? Du sagst einfach Nummer 1, Amen. Dann weiß ich, was du meinst. Aber was ich damit meine ist, oftmals reden und beten, aber wir denken nicht dabei. Das ist nur plappern. Probier das einmal bei deiner Frau. Sagst du einfach jeden Tag das Gleiche. Bist du echt wieder fest, danke, bis auf die Nacht. Und du plapperst das jeden Tag auf. Am dritten Tag würdest du sagen, ja, das ist sogar nicht mehr witzig. Aber mit Gott machen wir das. Das ist interessant. Man soll beim Beten tatsächlich das Hirn gebrauchen. Der Augustin hat gesagt, die Armut menschlichen Erkennens ist meist an Worten überreich. Und das ist ja ganz, ist ein bisschen derb, aber der Heinrich Heine, der ist ja ganz witzig, der hat gesagt, Gott gab uns nur einen Mund, weil zwei Mäuler ungesund. Mit dem einen Maule schon schwätzt zu viel der Erdensohn. Wenn er doppelmäulig wäre, fräß und löge auch noch mehr. Hat er jetzt das Maul voll Brei, muss er schweigen unterdessen, hätte aber Mäuler zwei, löge er sogar beim Fressen. Ist ein bisschen derb, aber er bringt es ein bisschen auf den Punkt. In die Sprüche, lest einmal Sprüche 10, Vers 19. Sprüche 10, Vers 19. Da sagt er, bei vielen Worten bleibt Treuebruch nicht aus. Wer aber seine Lippen zügelt, der handelt klug. Und im Sprüche 17, Vers 28, 17, Vers 28, ist ein interessanter Vers. Da steht, auch ein Narr, wenn er schweigt, kann als weise gelten. Wenn er seine Lippen verschließt, als verständig. Also ein Narr, wenn er nichts sagt, merkst man, würde Bind sagt mir, was der so lange im Mund nicht aufmacht, war ich ganz sympathisch, gell? Sagt mir aber so. Wisst ihr, was ich meine? Das ist eigentlich das, was er sagt. Er sagt einfach, mit zu vielen Worten kommt auch viel Unverständiges oder oft Respektloses. Gerade Gott gegenüber. Und dann noch ein letztes. Dann gehen wir, jetzt passt es gut, dann haben wir das abgeschlossen. Lass dein Ja ein Ja und dein Nein ein Nein sein. Geht's zu Matthäus Kapitel 5. Matthäus Kapitel 5, Vers 33 bis 38. Matthäus 5, Vers 33. Da spricht der Herr Jesus, da sagt er, wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. Weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seine Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede ja, ja, nein, nein. Was darüber hinausgeht, ist vom Übel. Er sagt, das Ja soll ein Ja sein und das Nein ein Nein. Das ist interessant. Gerade als Kinder kann ich mich erinnern, hat man oft gesagt, na, ich schwöre, das ist ja so. Was sagt man damit? Das heißt, wenn ich nicht schwöre, nachher liege ich ein bisschen. Aber jetzt liege ich nicht und drum schwöre ich. Und Jesus sagt, gerade das soll nicht sein. Wenn es Ja ist, dann ist es Ja, und wenn Nein, dann Nein. Spürt es überhaupt nicht. Seid grau die Menschen. Ich habe vor kurzem eine Predigt gehört, die hat mir gut gefallen auf Englisch. Hat sie geheißen, say what you mean, because I'm tired of guessing. Sag, was du meinst, weil ich bin müde, dauernd zu raten. Und es ist ja oft hintereinander. Ich meine, die, was verheiratet sind, wissen das auch. Von der Ehe kann man ja so viel dazu hin, gell? Aber ihr was sagt der andere was, aber du weißt ja nicht, was er meint. Ja, nur ein Beispiel. Zum Beispiel, wenn Lore sagt, wo soll man zu meinem Geburtstag essen gehen? Das ist für mich eine klare Frage, erfordert eine klare Antwort. Denke nach, wo kommt man hingehen? Dann sage ich ihr das, schaut sie, glaube ich. Dann sage ich ihr das, schaut sie noch weiter. Dann sage ich noch etwas Drittes, dann schaut sie noch. Dann sagt sie, wie war es mit dem Sporthotel? Dann denke ich, warum fragst du mich eigentlich? Du hast es eh schon halb gewusst. Du hast halb schon gewusst, wo du hingehen willst, aber sie fragt mich halt. Bei den Frauen ist es auch so, die können mehrere Dinge gleichzeitig denken. Das schaffen wir nicht. Das ist auch oft, das ist wirklich, immer ist es ja witzig, immer regt es einen auf und immer ist es witzig. Gell? Aber da redet man über Apps, zum Beispiel über die Kinder. Jetzt redet man über Kinder, dann redet man über Kinder. Dann konzentriere ich mich auf die Kinder. Ja. Und nachher auf einmal sagt sie, du, aber eigentlich sollte man Mittwoch Nachmittag fahren, weil tun sie dann sage ich, das Wetter schlecht. Dann denke ich, Mittwoch, Wetter schlecht, Nachmittag. Und nachher ist sie angefressen, weil sie nicht zulässt, was sie sagt. Aber das ist ja noch eine ganz Gaudi, gell? Man muss ja interpretieren, was der andere meint. Das ist auch in der Kultur so übrigens. Das ist ja bei uns auch so, wenn du zum Beispiel in Schlamminger Ramsau, Romus, was immer, dass du mir gleich fragst, kommst du da hin? Und der sagt dann, kann schon sein. Das heißt, nein. Dann kommt er eh nicht. Wenn er sagt, vielleicht schaue ich vorbei, ist auch nein. Kommt auch nicht. Gell? Wenn er sagt, ja, ich komme, das heißt vielleicht. Wenn er sagt, hol mich auch, dann kommt er. Gell? Das wird mir ja gewöhnt, das kann man ja lernen, gell? Oder der Ramsau mit Essen ist auch so, gell? Du fragst, hast du einen Hunger? Dann sagst du, nein, eigentlich nicht, das heißt ja. Wenn du sagst, nein, aber keinen richtigen, dann hast du ja einen gewollten Hunger. Und wenn du sagst, nein, ich habe gerade gegessen, dann hast du wie Kaffee und Kuchen oder so, gell? Das ist auch noch ein Gaudi. Aber Gott sagt, der Prediger sagt, wenn wir vor Gott kommen, sagt er, dann soll man keine losen Versprechungen machen. Ich kenne Leute, die haben einen schweren Unfall gehabt, wo es fast auf Leben und Tod gegangen ist. Und irgendwann haben wir dazu, da habe ich Gott ein Versprechen gemacht, wenn ich wieder gesund werde, dann tue ich das und das. Dann mache ich ernste Sache mit dir. Und dann ist er wieder gesund. Und was er dann sagt, im Kapitel 5, Vers 5, sprich nicht vor deinem Boten, es war ein Versehen. Das ist eigentlich nicht so gemeint. Soll man nicht da, sagt der Prediger. Ist nicht gut. Weil das Problem ist, wenn wir sowas tun, weißt du, was denn eine Gefahr wieder ist? Dass wir die Gottesfurcht verlieren. Und damit verlieren wir Gott. Das ist die Tragödie bei diesen Sachen. Du nimmst Gott nicht mehr ernst. Und darum sagt der Prediger, das sollst du nicht tun. Möchte, vielleicht ist es bei Anfang so, wo du sagst, ja, eigentlich habe ich Gott damals einmal was versprochen, dass ich ernste Sachen mit ihm mache. Dass ich wirklich mit ihm leben will. Vielleicht hast du gesagt einmal nach einem Gottesdienst, ich möchte meinen Nachbar vergeben. Ich habe mich dazu entschlossen. Aber am nächsten Tag hast du gesagt, ah, ich habe es doch nicht so gemeint. Und der Prediger sagt, tu das nicht. Das, was du gesagt hast vor Gott, das sollst du tun. Und ich werde dich segnen dabei. Es ist nie zu spät. Gut, dann gehen wir jetzt essen. Ein bisschen später wohnen, aber in einer halben Stunde treffen wir uns wieder.